Die Presse.
Seit genau einer Woche herrscht Krieg zwischen Israel und Iran. Der gegenseitige Beschuss, der geht auch 7 Tage nach Kriegsausbruch am Freitag weiter. Leidtragende sind vor allem Zivilistinnen und Zivilisten im Iran und in Israel. Am Freitag wollen sich die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien um Deeskalation bemühen und in Gesprächen mit iranischen Vertretern zum Einlenken bezüglich des iranischen Atomprogramms bewegen. Das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Christine Meierhofer. Alles über die langjährige Feindschaft zwischen den beiden Ländern und die Hintergründe dieses Krieges können Sie in der Folge vom Montag nachhören. Da war Presse-Nahost-Experte Wieland Schneider bei meiner Kollegin Anna Wallner zu Gast. Ich habe in dieser Folge mit der deutschen Iran-Forscherin Diba Mirzaei über die politische Situation im Iran gesprochen und über die Möglichkeit, in dieser Situation mit Diplomatie etwas auszurichten. Mein Kollege Thomas Vierecke aus dem Außenpolitikressort der Presse hat mir außerdem erklärt, welche Faktoren darüber entscheiden, ob sich US-Präsident Donald Trump für oder gegen einen Kriegseintritt der USA entscheiden wird. Seit genau einer Woche herrscht Krieg zwischen Israel und dem Iran. Wie stabil oder mittlerweile instabil ist die iranische Staatsführung?
Die iranische Staatsführung ist massiv geschwächt, aber sie ist nicht erst seit vergangenen Freitag geschwächt. Sie ist ja schon seit längerem geschwächt. Also spätestens seitdem die Verbündeten und auch Proxys in der Region teilweise ausgeschaltet wurden. Der Feind von Assad, aber auch die gesamte Hezbollah-Führung wurde dezimiert. Vor einigen Monaten oder vor fast einem Jahr. Es hat dieses Regime massiv geschwächt und diese Schwäche hat jetzt auch der israelischen Regierung in den Karten gespielt, um eben das Regime weiter zu schwächen und ranghohe Militärs, aber auch zivilistische Führung oder militärisch-politische Führung quasi den Erdboden gleich zu machen.
Der oberste Führer Khamenei, der hat natürlich im Sinne, sich und sein Regime an der Macht zu halten. Er muss sich aktuell verstecken und um sein Leben fürchten. Was sind denn für Mechanismen in diesem Machtgefüge, um sich an der Macht zu halten? Gelingt das überhaupt noch?
Das ist sehr schwierig zu sagen, weil Khamenei ist ja auch sehr alt. Er hat nicht die Unterstützung der breiten Bevölkerung, dieses gesamte Regime hat die Unterstützung dieser gesamten Bevölkerung. Was jetzt gerade aber, es sieht gerade so aus, dass zumindest kurzfristig wir diesen Rally Around the Flag-Effekt sehen. Also, dass die Menschen, die Zivilbevölkerung sich hinter diesem Regime oder Regierung stellen, weil sie eben von außen angegriffen werden. Das ist aber wirklich nur ein kurzfristiger Effekt, wenn Sie mich fragen, weil wenn das Ganze weitergeht, dann wird dieses Regime noch weiter destabilisiert und es wird eben weniger Zustimmung auch aus der Bevölkerung. Dann gibt es ja auch von Donald Trump, der US-Präsident, hat ja auch vor einigen Tagen gesagt, dass sie wissen, wo er sich aufhält, also wo Khamenei sich aufhält. Und sie könnten ihn also jederzeit umbringen, aber das wollen sie aktuell noch nicht. Aber es wäre möglich. Das zeigt ja eben auch, wie instabil Khamenei in seiner Position ist. Und so viel, ich sag's mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass Khamenei noch sehr lange bleibt, ist unwahrscheinlich, aber nicht nur, weil es jetzt in Angriff wird. Er ist auch sehr alt. Es gibt Gerüchte über seine Gesundheitslage schon seit Jahren, wie es auch schwierig macht. Und dann eben grundsätzlich die gesamte Frage dieses Regimes und wie es sich weiterentwickeln wird, ob es zukunftsfähig wird. Ich glaube, egal in welche Richtung es geht, Khamenei wird nicht mehr sehr lange an der Macht bleiben können.
Die große Frage, die sehr viele beschäftigt, ist, ob durch diese Angriffe, durch die Schwächung der Führung, ein Regimesturz, ein Regimewechsel herbeigeführt werden könnte. Ist das überhaupt ein Szenario, das so passieren könnte?
Also es gibt ja seit Jahren bereits diese Frage nach der Zukunft dieses Regimes. Wie geht es weiter? Weil es auch in den eigenen Reihen natürlich, also selbst in den eigenen Kadern quasi, auch Kritik gab an der Führung oder auch an den Strategien, die angewandt wurden. Also diese Frage, wie entwickelt sich das weiter, die gibt es schon lange und auch ein potenzielles Szenario, was häufig genannt wurde, ist, dass der Iran ein Militärstaat wird. Und zwar, weil die Revolutionsgarden am Ende das Zepter übernehmen und entscheiden werden. Ich glaube, viel wichtiger eigentlich als diese Frage, wer kommt am Ende an die Macht oder was ist das was für Szenarien gibt es für dieses Regime, ist sich eigentlich zu fragen, ob irgendetwas davon der Zivilbevölkerung helfen wird und ob, wenn wir ein Land jetzt aktuell in Chaos stürzen, also wirklich, wenn die politische Führung am Ende komplett entweder ins Ausland fliegt oder getötet wird, ob wir damit eigentlich erreichen, dass diese Zivilbevölkerung wirklich in Richtung Freiheit geht und demokratische Strukturen aufbauen kann in einem so chaotischen Zustand. Ich glaube, das sind die Fragen, die wir uns eher stellen sollten, weil sie uns dann eben helfen würden, glaube ich, Dinge besser zu bewerten und uns eher auf die Zukunft vorbereiten zu können.
Was sehen Sie denn für Optionen? Was könnte der Zivilbevölkerung aktuell helfen?
Zuerst einmal, dass einfach dass keine Zivilisten angegriffen werden und nicht getötet werden. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Krieg und kriegerische Auseinandersetzungen kommen niemals den Menschen zugute. Sie kommen Regimes zugute, sie kommen Regierungen zugute, aber nicht den Menschen selbst. Wir sollten uns fragen, was ist das, was diese Menschen wollen? Und wir sollten uns eigentlich fragen, wie wäre es möglich gewesen, auch in den vergangenen Jahren, diese Zivilbevölkerung zu befähigen, zu protestieren, in Sicherheit zu leben, sie zu emanzipieren. Und das sind Dinge, die einfach nicht passiert sind. Jetzt könnte man auch sagen, das ist jetzt zu spät. Wir befinden uns mitten in einem Krieg. Aber ich denke, es ist nie zu spät, auf die Zivilbevölkerung umzuschauen und sich zu fragen, wie man wirklich eine starke Zivilbevölkerung, zivilgesellschaftliche Strukturen aufbauen kann. Und vor allem, man sollte einfach, wenn es wirklich das Ziel des Westens, und das war ja nach dieser Jinjian-Azadi-Bewegung, das erklärte Ziel des Westens, die Zivilbevölkerung zu befähigen oder eben den Menschen im Iran zuzuhören. Wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann ist jetzt auf jeden Fall der Zeitpunkt gekommen, um das wirklich zu machen. Und eine Sache, die die gesamte Zivilbevölkerung sagt, ist, wir wollen keinen Krieg und wir wollen vor allem nicht, dass von außen sich in Iran eingemischt wird.
Jemand, der da die ausschlaggebende Entscheidung treffen wird, ist US-Präsident Donald Trump. Er hat am Donnerstag eine zweiwöchige Bedenkzeit angekündigt. In dieser Zeit wolle er sich überlegen, ob die USA in den Krieg zwischen Israel und Iran eingreifen werden. Welche Faktoren für Trump bei dieser Entscheidung ausschlaggebend sein werden, habe ich bei Thomas Vierecke aus dem Außenpolitikressort der Presse nachgefragt. US-Präsident Donald Trump, der hat am Donnerstag eine zweiwöchige Bedenkzeit angekündigt. In dieser Zeit wolle er sich überlegen, ob die USA in den Krieg zwischen Israel und Iran eingreifen werden. Erst einmal, können wir uns auf diese Ankündigung überhaupt verlassen?
Ja, also ich würde sagen, er hat ja auch gesagt, innerhalb von zwei Wochen, eine Frist innerhalb von 14 Tagen. Das ist so ein bisschen eine Lieblingsvariante von ihm, das hat er schon öfter genannt, diese Zwei-Wochen-Frist. Also ist da alles möglich. Das kann sein, dass die in zwei Wochen ruhig bleiben und der Diplomatie eine Chance geben. Es kann sein, dass das am Wochenende sagt, okay, da hat es keinen Durchbruch gegeben heute bei den Verhandlungen in Genf. Also hat das jetzt keinen Sinn mehr und wir nutzen irgendwie einen Überraschungsmoment. Darum geht es ja dann oft, dass man irgendwie versucht, den Gegner am falschen Fuß zu erwischen, der sich möglicherweise in Sicherheit wiegt mit einer Frist. Aber ich glaube, im Iran weiß man, wie man das einzuschätzen hat.
Du hast es schon angedeutet, viele hoffen jetzt, dass in diesen zwei Wochen diplomatisch gearbeitet werden kann. Trump selbst inszeniert sich ja auch oft als ein Mann des Deals. Wie sehr werden denn die USA in dieser Zeit sich um diplomatische Deeskalation bemühen?
Ja, ich glaube, es ist einmal die Stunde der Europäer gekommen. Also das haben sich jetzt die drei Außenminister aus Frankreich, Deutschland, Großbritannien zusammengetan. Der britische Außenminister David Lammy war noch gestern am Donnerstag in Washington, hat gesprochen mit Außenminister Rubio und mit Steve Witkoff, dem Sonderbotschafter. Also die stehen da in engem Kontakt. Die Europäer sind jetzt am Zug, sind heute bei den Gesprächen in Genf mit der EU-Außenbeauftragten Kaya Kallas. Dann wird man sehen, ob das irgendwie einen Durchbruch bringt mit dem iranischen Außenminister Araghchi. Ich kann mir es nicht so recht vorstellen. Araghchi beharrt ja darauf, dass es zuerst eine Waffenpause gibt, eine Feuerpause gibt. Dass der Krieg sozusagen einen Pausenstopp einlegt und dann, dass die Verhandlungen losgehen. Darauf lassen sich die Israelis bestimmt nicht ein. Und dann gibt es natürlich noch auch die Variante, wenn die Europäer irgendwie scheitern sollten. Das ist quasi im letzten Moment noch Steve Witkoff, eben dieser Sonderbotschafter, der in vielerlei Fronten unterwegs ist, in Nahost, in der Ukraine, Russland. Also dass der sich nochmal zusammensetzt mit dem iranischen Außenminister, der steht auch im ständigen Telefonkontakt mit Araghchi, wie das bekannt geworden ist. Dass es da noch eine mögliche letzte Initiative gibt, da hat der Trump auch angedeutet, vor ein paar Tagen beim G7-Gipfel da in Kanada, dass er möglicherweise da überlegt, sogar erstens Witkoff und oder auch seinen Vizepräsidenten J.D. Vance in den Iran zu schicken oder umgekehrt, dass er sogar im Weißen Haus Gespräche mit den Iranern führt. Also da ist alles offen.
Trump hat ja vielleicht auch innenpolitisch einiges zu bedenken. Also er ist ja angetreten, unter anderem mit dem Versprechen, die USA werde sich mit ihm als Präsidenten nicht mehr in fremde Kriege einmischen. Wie sehr wird es denn von seiner Wählerschaft für dieses Versprechen auch zur Rechenschaft gezogen?
Das ist eine volatile Angelegenheit. Man sieht aber schon ein bisschen die Spannungen innerhalb dieser Make America Great Bewegung, dieser MAGA-Bewegung. Da gibt's ganz scharfe Ideologen. Steve Bannon ist einer, der Chefideologe, der frühere Chefstratege in der ersten Amtszeit. Auch der Fox News, der ehemalige Fox News Moderator Tucker Carlson, der sich unlängst mit diesem republikanischen Senator, mit Ted Cruz, in die Haare gekommen ist in einem Gespräch, Fernsehgespräch. Also da gibt's große Flügelkämpfe eigentlich zwischen den traditionellen Republikanern, die sehr wohl interventionistisch sind, die sehr wohl für einen Eingriff, für eine Militärintervention sind. Dazu zählt zum Beispiel dieser Senator Lindsey Graham, der unlängst auf einer Europareise war. Dann gibt's eben diese rechten Hardliner, die eher isolationistisch sind. Und da gibt's viel Graubereich dazwischen. Und es hängt oft ab, wer gerade das Ohr des Präsidenten hat, wer mit ihm als letzter gesprochen hat. Und dann widerspiegelt sich diese Meinung in den Ausführungen, die ja sehr, sehr widersprüchlich sind zum Teil.
Jetzt habe ich in den letzten Tagen die Formulierung Taco kennengelernt, also Trump always chickens out. Stichwort Handelszölle, wo Trump ja dann doch wieder immer revidiert, zurückgenommen, abgeschwächt hat. Jetzt ist ein Kriegseintritt natürlich eine etwas folgenschwerere Entscheidung. Was wird denn hier den Ausschlag geben für Trumps Entscheidung, wenn er dieses Manövrieren, was er vielleicht sonst macht, gar nicht in der Form dann zur Verfügung hat?
Zum einen ist interessant zu sehen, wie jetzt auf einmal der Irakkrieg wieder eine Rolle spielt, der also 2003 geführt worden ist unter George W. Bush. Also da gab es ja auch im Nachhinein große Kritik daran, eine große Kontroverse. Und man hat gesehen, das ist ein Krieg, der sehr lange dauert, nicht so lang wie der Afghanistan-Krieg, aber immer noch sehr blutig war, sehr viel Geld gekostet hat. Und da haben eben viele Trump-Anhänger sagen da, sie wollen da sich nicht noch einmal in einen langen Krieg verzetteln. Steve Bannon hat gesagt, wir wollen keinen zweiten Irakkrieg. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn es um einen kurzen Erfolg geht, wenn die Aussicht ist auf einen schnellen Krieg, auf einen großen Erfolg, dann glaube ich, würde sich Donald Trump von Benjamin Netanyahu überreden lassen, da mitzumachen und zuzuschlagen, weil da kann man Geschichte schreiben. Also bis jetzt war Israel sehr, sehr erfolgreich. Es gibt keine Luftabwehr im Iran. Es gibt keine Luftabwehr über Syrien. Das heißt, die können ungehindert fliegen. Wenn es eine Sache ist von einer Woche, zwei Wochen, mehreren Wochen, dann könnte ich mir vorstellen, dass Trump sich da überreden lässt, mitzumachen. Wenn das die Gefahr ist, dass man sich in einen großen Krieg verwickelt, aber das zeichnet sich momentan nicht ab, der in der Region einen Flächenbrand auslöst, dann wäre Trump nicht bereit, sich zu beteiligen.
Darüber, was Diplomatie aktuell ausrichten kann und welche Perspektiven auf Stabilität und Frieden es langfristig gibt. Auch darüber habe ich mit der Iran-Forscherin Diba Mirzai gesprochen.
Wie viel Potenzial gibt es da überhaupt, mit Diplomatie zu deeskalieren?
Es gibt durchaus das Potenzial, einfach auch, weil das iranische Regime mit dem Rücken an der Wand steht und auch signalisiert hat, dass es bereit ist zu Gesprächen. Und sich ja heute fangen diese Gespräche an zwischen der iranischen Vertretung und der europäischen Vertretung. Also es gibt durchaus Möglichkeiten.
Was würde denn ein Eintreten der USA in diesen Konflikt bedeuten?
auf jeden Fall das Ende dieses Regimes. Also was die USA machen könnte, ist zum Beispiel bunkerbrechende Waffen zu nutzen, um die Atomanlagen komplett zu zerstören. Das ist ja mit israelischen Angriffen überhaupt nicht möglich. Das wusste Israel aber auch schon davor. Und ich glaube, sie haben auch etwas da dahingehend spekuliert, dass eventuell sie die Chance haben, mit einem Präsidenten Donald Trump, dass die USA eingreifen würde und dann in diese bunkerbrechenden Bomben eingesetzt werden können. Es würde wahrscheinlich auch weitere Angriffe auf die politische, militärische Führung geben, sodass dieses Regime weniger handlungsfähig wäre. Eine andere Sache, die wir jetzt schon sehen, ohne das Eingreifen der Amerikaner, ist, dass die israelischen Angriffe ja nicht nur auf militärische oder strategische Infrastruktur abzielt, sondern wir sehen auch, dass versucht wird, Chaos und Panik in der Gesellschaft zu schaffen und auch, dass die Regierungsfähigkeit dieses Regimes versucht wird zu untergraben. Also es wurden ja auch Polizeiverbände, Zentralen angegriffen. Und wenn das weitergeht, dann ist es eigentlich gar nicht mehr nur eine militärische Frage, sondern eigentlich eher eine Frage, kann dieses Regime überhaupt noch politisch weiterführen, auch für Ruhe und Ordnung in der Regierung, im Land selbst sorgen und eben auch dafür, dass das Land weiterhin funktionsfähig ist. Und wenn Energieanlagen zum Beispiel weiterhin getroffen werden, dann sieht es sehr schwierig aus für die. Und es hat ja dann direkte Auswirkungen auf die Bevölkerung selbst. Der Iran erlebt gerade die größte Energiekrise seit Bestehen dieses iranischen Regimes. Wenn die Angriffe auf Energieeinrichtungen weitergehen, dann sieht es auch für die Menschen schlecht aus. Und dann kommt eben mehr Unmut in der Bevölkerung, der sich dann auch irgendwie Regierung oder gegen das Regime selbst richten würde. Also unabhängig davon, ob die USA eingreifen würde oder nicht, wenn dieser Krieg weitergeht, auch ohne die Unterstützung der USA, sieht es mittel- oder langfristig eher schlecht für das Regime aus.
Mhm. Wie könnte sich denn dadurch das gesamte Machtgefüge, die politische Ordnung im Nahen Osten überhaupt verändern?
Das ist eine gute Frage. Also die arabischen Staaten haben ja den Angriff Israels kritisiert und gesagt, dass diese Angriffe stattfinden. Ich glaube auch, was die Sorge in vielen arabischen Staaten ist und in Golfstaaten ist, dass die eigene Bevölkerung in diesen Staaten sich dann eben auch dazu befähigt fühlen und vielleicht denken, wenn ein Regimewechsel in Iran nötig ist, warum denn nicht hier? Weil es ist ja nicht nur, dass in Iran massive Menschenrechtsverletzungen geschehen, auch in den anderen Ländern. Also ich denke schon, dass es sehr viel Destabilisierung in die Regierung bringen würde. Der Iran hat auch dafür gesorgt, dass er Milizen massiv aufgebaut hat in den letzten Jahren, die eben weiterhin, selbst ohne dieses Regime, weiterhin Unruhe stiften würden. Es gibt dann natürlich auch diese ganze Komponente diese ethnische Komponente. Also der Iran ist ja auch ein Vielvölkerstaat. Was, wenn der Iran wirklich in Richtung Bürgerkrieg geht und diese ethnischen Gruppen dann vielleicht Autonomie fordern oder Unabhängigkeit, was für Auswirkungen hätte das dann auf die kurdische Bevölkerung in der Türkei, kurdische Bevölkerung in Syrien oder in Irak? Und das sind alles Themen, die wir hätten mitdenken sollen, bevor wir uns in Kriege stürzen.
Manche Beobachter haben die Hoffnung, dass sich mit einem eventuellen Regimewechsel im Iran auch eben die diversen Milizen, die von der Islamischen Republik unterstützt werden, also Hamas, die Hisbollah, die Houthis, zurückziehen, zumindest geschwächt werden und dadurch eine langfristige Stabilisierung möglich erscheint. Wie sehen Sie das?
Ich meine, schauen Sie sich den Libanon an. Ich nehme mal Libanon als ein gutes Beispiel. Das ist auf Jahrzehnte geschwächt. Und die Hisbollah ist massiv geschwächt. Aber das Land ist in einer wirtschaftlich schlechten Situation, politisch in einer schlechten Situation, auch ohne die Hisbollah. Ich glaube nicht, ich glaube, es ist sehr einfach zu denken, dass wenn diese Milizen weg sind, dass sich alles ändert. Also wenn man sich ja für die Hisbollah anschaut zum Beispiel, sie war ja nicht nur eine militärische Organisation, sondern auch eine politische, die auch für die Versorgung sehr, sehr viele Menschen gesorgt hat, die jetzt auch wegfällt oder eben sehr viel schwieriger wird. Langfristig bauen wir damit, glaube ich, oder führen wir zu mehr Radikalisierung auch in diesen Staaten, die eben sich fragen, wäre es vielleicht doch besser gewesen, wenn es die Milizen da gewesen wären, weil zumindest hätte die Versorgung dann gestimmt, jetzt haben die gerade gar nichts. Ich bezweifle es sehr stark. Das ist nicht, dass ich sagen möchte, ich bin für diese Milizen oder ich finde, solche Milizen sollten weiterhin agieren können, sondern eher, dass ich glaube, dass es sehr einfach ist zu denken, wenn diese Milizen wechseln, ist alles gelöst und es wird zur Stabilisierung führen. Wir sehen jetzt gerade, dass Menschen im Libanon immer noch unter Angst sind, von israelischen Raketen angegriffen zu werden. Da muss die Hezbollah gerade gar nichts machen. Sie werden trotzdem schön unter Beschuss, auch ohne die Hezbollah. Das sind Fragen, mit denen wir uns, glaube ich, viel mehr beschäftigen sollten, anstatt immer nur auf einzelne Milizen zu schauen. Also ein holistisches Bild.
Was sehen Sie denn langfristig für eine Perspektive auf Frieden und Stabilität in der Region für wirklich alle, die dort leben?
Zuerst einmal die Stärkung der Zivilbevölkerung, dass sie wegkommen müssen von unserem Fokus auf Staaten und Regierungen und mehr auf die Zivilbevölkerung schauen müssen. Und das Zweite ist, und das ist etwas, was ich jetzt seit Jahren auch sage, der Nahe Osten ist die einzige Region ohne ein multilaterales Sicherheitsabkommen oder ohne eine Sicherheitsorganisation. Es ist wichtig, solche Foren zu haben, um eben deeskalieren zu können. Das gibt es nicht in dieser Region. Wir haben den Golfkooperationsrat, der nicht wirklich operationsfähig ist und der auch in den 80ern gegründet wurde als Reaktion zum iranischen Regime. Also wir brauchen aber eigentlich inklusive Strukturen, die es ermöglichen, dass alle am Tisch sitzen und miteinander verhandeln. Oder überhaupt erst mal miteinander reden, dass wir die verschiedenen Bedrohungsszenarien haben. Und das findet alles nicht statt. Also dieses Atomabkommen mit dem Iran, an sich eine gute Idee, aber es ist eben ein sehr exklusives Abkommen. Die Golfstaaten wurden nicht inkludiert in den Ganzen. Die waren auch gegen dieses Abkommen letzten Endes, weil sie meinten, die iranische Gefahr ist ja nicht nur das Atomabkommen, sondern auch das ballistische Raketenprogramm. Sodass wenn wir Staaten ausschließen in Fragen, wo es wirklich um ihre Sicherheit geht, dass wir dann eben weiterhin auch koloniale Muster eigentlich fortführen in dieser Region. Also ich bin wirklich dafür, Zivilgesellschaft stärken und eine Sicherheitsorganisation entwickeln. Das ist ein langes Unterfangen. Ich sage nicht, dass es von heute auf morgen ist, aber wenn wir nicht einmal anfangen, so zu denken, dann werden wir da nicht so wirklich was in Zukunft ändern können.
Frau Mirzai, vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Alle aktuellen Entwicklungen rund um die in Genf stattfindenden Gespräche lesen Sie natürlich auf diepresse.com. Redaktionsschluss der heutigen Folge war am Freitag, dem 20. Juni um 13.45 Uhr. Und ich verabschiede mich mit zwei Leseempfehlungen, die Sie in den Shownotes finden, ins Wochenende. Zum einen ein Interview mit der Künstlerin und Exil-Iranerin Parastu Farouha. Sie hat mit Almut Spiegler darüber gesprochen, wie oppositionelle Arbeit im Iran durch den aktuellen Krieg behindert wird. Und meine Kollegin Duygu Özkan hat sich in einer Recherche mit dem iranischen Atomprogramm im Detail beschäftigt. Beide Links finden Sie in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen trotz der Nachrichtenlage ein angenehmes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.